Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und ich bin heute hier mit...
Mit Jen. Hi. Schön, dass ihr heute wieder bei uns seid und zuhört. Und Amelie, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Ja. Das, mir persönlich auch und uns schwer auf dem Herzen liegt. Das ist ein Thema, das oft hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, aber uns alle auf jeden Fall angeht. Es ist schmerzhaft, es ist unbequem, aber es ist von existenzieller Bedeutung und wir sprechen heute über Gewalt gegen Frauen in der Europäischen Union.
Ganz genau. Und dazu begehen auch jedes Jahr, allerdings erst am 25. November, die Vereinten Nationen offiziell den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, also ein Tag, der bereits seit auch 1999 schon im Kalender steht, um eben diese weltweite Aufmerksamkeit auf diese fundamentale Menschenrechtsverletzung doch auch zu lenken. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, so ein einziger Tag reicht bei weitem nicht aus, um auch überhaupt dieses ganze Ausmaß zu begreifen. Und das Thema sollte jeden Tag irgendwie im Jahr in unserer Gesellschaft auch eine Rolle spielen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man die Medienberichte verfolgt, liest man ja auch immer wieder von Tragödien, Beziehungsdramen oder Eifersuchtstaten. Aber wenn wir das mal ganz genau betrachten, verharmlosen diese Begriffe das, was ja in der Realität passiert. Das ist kein privates Schicksal, sondern ein systemisches, strukturelles Problem.
Absolut. Und wir können ja vielleicht auch mal direkt mit einer Zahl einsteigen, die dieses Fundament für unsere heutige, wahrscheinlich doch auch sehr ausführliche Diskussion bildet. Nämlich eine Zahl, die man auch mehrmals hören muss, um ihre Brutalität auch erst begreifen zu können. Denn jede dritte Frau in der Europäischen Union hat im Laufe ihres Lebens bereits physische und oder auch sexuelle Gewalt erfahren müssen.
Oh Gott, jede dritte Frau, Amelie, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, wenn ich mich in der Straßenbahn umsehe, im Freundeskreis, bei KollegInnen im Büro, dann ist ja wirklich das so, dass das statistisch jede dritte Frau erlebt hat. Und das ist eine unfassbare Dimension. Das sind in absoluten Zahlen allein in Europa, laut Schätzung 62 Millionen Frauen. Wie kann es sein, dass eine so riesige Welle der Gewalt im Alltag so unsichtbar bleibt?
Genau dieser Frage, der wollen wir heute auch auf den Grund gehen. Also wir werden die verschiedenen Formen von Gewalt auch nochmal sezieren. Wir schauen uns die brandaktuellen Daten der EU-Grundrechteagentur an, auch den von Eurostat oder auch den von dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen. Und wir werden besprechen, warum Europa hier jahrelang so einen blinden Fleck, kann man das schon nennen, hatte und warum manche Länder in den Statistiken viel schlechter abschneiden als andere. Stichwort einmal vorweg, das nordische Paradoxon, aber da kommen wir später nochmal zu. Und wir werfen auch einen detaillierten Blick natürlich auch auf Deutschland, denn auch hier hat das Bundeskriminalamt kürzlich erst ein erstes Lagebild veröffentlicht, was uns dann hoffentlich auch die Augen schlussendlich komplett öffnet.
Okay, bevor wir aber tief in die Statistiken eintauchen, finde ich, sollten wir nochmal ganz kurz mit den Begriffen aufräumen. Wenn wir von Gewalt gegen Frauen sprechen, denken ja die meisten Menschen sofort an physische Gewalt, also Schläge, Tritte, Misshandlungen und so weiter. Aber die Realität ist ja sehr vielschichtiger, oder? Und was genau zählt die Wissenschaft und die Gesetzgebung denn heute eigentlich alles dazu, Amelie?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Gewalt fängt nicht erst beim ersten Schlag an. Wenn wir uns die europäischen Definitionen und Studien ansehen, wird Gewalt da auch in verschiedene Hauptkategorien unterteilt. Die gehen auch oft fließend ineinander ein. Die großen Säulen sind dabei physische Gewalt, dann haben wir auch die sexuelle Gewalt, natürlich auch die psychische Gewalt und in den letzten Jahren auch wirklich erst massiv an Bedeutung gewonnen, sprechen wir hier von der digitalen Gewalt.
Oh ja, genau, auch ganz wichtig. Lass uns die gerne mal im Einzelnen durchgehen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der physischen und sexuellen Gewalt an. Was sagen uns da die Definitionen?
Also physische Gewalt umfasst jede erzwungene körperliche Einwirkung. Es kann Schubsen sein, es kann Haare ziehen sein, das kann aber auch rübergehen zu wirklich schweren Schlägen und auch Körperverletzungen. Und wenn wir von der sexuellen Gewalt sprechen, dann reicht das schon von ungewollten Berührungen über sexuelle Nötigung bis hin auch zur Vergewaltigung. Und ja, aktuelle EU-Erhebungen zeigen hier halt auch wirklich ein erschreckendes Bild, denn eine von 6 Frauen in der EU hat im Erwachsenenalter sexuelle Gewalt erfahren müssen. Und wenn wir über diese sexuellen Übergriffe auch im Alltag sprechen, müssen wir auch über den Arbeitsplatz reden, denn jede dritte Frau in der EU, die wurde schon am Arbeitsplatz auch sexuell belästigt. Bei den berufstätigen Frauen ist die Zahl halt noch höher, also 2 von 5 Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren waren bereits Opfer von sexueller Belästigung im Job.
Okay, das bedeutet ja, dass der Arbeitsplatz für fast die Hälfte aller Frauen gar kein sicherer Ort mehr ist. Das finde ich ganz schön schockierend, aber wie sieht es eigentlich mit der dritten Säule aus, der psychischen Gewalt? Die ist ja oft viel schwerer nachzuweisen, weil man sieht keine blauen Flecken und trotzdem zerstört sie systematisch das Leben der Betroffenen.
Psychische Gewalt ist oft so ein Fundament, auf dem ja körperliche Gewalt auch aufbaut oder aufbauen kann. Sie äußert sich dann in Mustern der Kontrolle, der Dominanz und auch so einer herabwürdigenden Herabsetzung. Also dazu gehören Beleidigungen, Demütigungen in der Öffentlichkeit auch, aber auch im privaten Raum. Eifersucht, extreme Eifersucht, Drohung gegen die Frau oder auch gegen ihre Kinder. Finanzielle Kontrolle spielt da auch mit rein oder auch die systematische Isolation von Freunden und Familie. In Deutschland zum Beispiel gaben bis zu 59% der befragten Frauen an, dass sie solche Gewalttaten wie eben Herabsetzung, Isolation, Drohung, also so psychische Gewalt schon erfahren mussten. Und 59% ist natürlich eine krasse Zahl, das ist mehr als jede zweite Frau.
Auf jeden Fall krass. Aber okay, da gibt's ja noch die vierte Säule, die du erwähnt hast, die digitale Gewalt. Durch Smartphones, soziale Medien und neue Technologien hat sich der Raum, in dem die Gewalt ausgeübt werden kann, massiv vergrößert. Die Gewalt verfolgt die Frauen bis ins Schlafzimmer auf Schritt und Tritt.
Ja, die Digitalisierung hat der Gewalt natürlich auch eine neue und auch perfide Plattform geboten. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen betont dabei auch immer wieder, dass Online-Gewalt auch wirklich echte Gewalt ist. Dazu gehören dann Formen wie Cyberstalking, die Verfolgung von Standortdaten, natürlich auch das Versenden von Drohungen über ja verschiedene Messenger-Dienste, das Bloßstellen durch das Veröffentlichen privater Bilder auch, also da gibt's auch nochmal das sogenannte Revenge-Porn, also das ist so eine zunehmende Verbreitung auch von KI-generierten Deepfakes auch. Da sind die Gesichter von Frauen ohne deren Zustimmung dann hineinmontiert worden auf pornografisches Material auch.
Das Europäische Institut für Gleichstellung hat dazu spezielle Untersuchungen gemacht, insbesondere über Gewalt gegen junge Mädchen.
Richtig. Und die Studien, die zeigen auch ein erschreckendes Bild. Gewalt gegen Mädchen überschreitet heute alle Grenzen. Also Mädchen wacht morgens auf, dann greift sie zum Handy und vielleicht muss sie dann als erstes lesen, was online über sie verbreitet wurde, bevor sie überhaupt in die Schule gehen kann. Und das Tragische daran ist, wenn diese jungen Mädchen sich dann irgendwie anderen Personen anvertrauen und ihre Stimme erheben, versagt das System dann auch ganz, ganz oft und die Plattform und auch die Institution, die ziehen sich dann aus der Affäre, anstatt halt über ja wirksame Schutz- und Präventionsmaßnahmen irgendwie zu verfügen.
Ja, da muss ich jetzt gerade tatsächlich an diesen Fall denken mit Christian Ulm und
Colleen Fernandes.
Ganz genau, die beiden, ne? Das war ja auch jetzt vor kurzem relativ dick in den Medien. Ich finde das ganz gut, wie sie sich da positioniert hat, dass sie darauf aufmerksam gemacht hat. Fand ich auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und ja, auch heißt es ja, dass der digitale Raum im Prinzip gar kein virtuelles Randproblem ist, sondern wirklich ein hochgradiger psychischer Katalysator für Terror. Und wenn wir uns diese Dimension vor Augen führen, merken wir, wie umfassend das Problem ist. Und am extremsten, schrecklichsten Ende dieser Gewaltspirale steht ein Begriff, der auch in Europa immer lauter diskutiert werden muss, Femizid. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist es so wichtig, ihn explizit zu benennen?
Der Begriff Femizid, der bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen halt aufgrund ihres Geschlechts, also schlicht und ergreifend einfach, weil sie Frauen sind. Und hierbei handelt es sich um die extremste Form geschlechtsspezifischer Gewalt, also oft das tödliche Ende ja einer doch langen Kette von Gewalt in ja partnerschaftlichen Beziehungen. Und lange Zeit war dies in den Kriminalstatistiken einfach unter ja Tötungsdelikten auch subsumiert, also ohne diese geschlechtsspezifische Dimension auch sichtbar zu machen. Und das erschwert es natürlich auch, die Daten EU-weit zu vereinheitlichen und vergleichbare Ergebnisse auch zu finden, um eben effektive Schutzmaßnahmen auch zu entwickeln. Und wenn wir diese Taten nicht beim Namen nennen, dann können wir sie auch nicht wirksam bekämpfen.
Korrekt, ja. So, jetzt haben wir über die Definition gesprochen. Ich würde den Blick auch gerne nochmal auf die aktuellen Daten richten, die das Ausmaß der Gewalt in der Europäischen Union dokumentieren. Es gab ja zwischen 2020 und 2024 eine gigantische EU-weite Erhebung. Wer stand hinter dieser Studie und wie wurde sie durchgeführt, Amelie?
Ja, dies ist eine der methodisch anspruchsvollsten und auch umfassendsten Studien, die wir je zu diesem Thema in Europa hatten, wurde gemeinsam von den drei federführenden Organisationen der EU für Statistik, Grundrechte und Gleichstellung durchgeführt, also was ich auch am Anfang schon genannt hatte, Eurostat, der EU-Agentur für Grundrechte und halt auch eben dem Europäischen Institution für Gleichstellungsfragen. Und diese Datenerhebung, die erstreckte sich über fast 4 Jahre, also hast du ja auch schon gesagt, 2020 bis 2024, genau genommen von September 2020 bis März 2024. Und dabei wurden mehr als 110.000 Frauen im Alter zwischen 18 und 74 Jahren in der gesamten EU detailliert und auch unter strengsten Vertraulichkeitsregeln zu ihren Erfahrungen befragt.
Über 110.000 Frauen. Das ist eine enorme Datenbasis, die diese Statistik extrem belastbar macht. Und die Ergebnisse bestätigen im Grunde das schockierende Bild, das wir skizziert haben. Lass uns die Kennzahlen dieser neuen Studie bitte einmal im Detail betrachten.
Ja, die Zahlen, die sind auf jeden Fall ein Weckruf, der nicht mehr überhört werden darf. Also erstens haben wir 30,7% der befragten Frauen, also fast jede dritte Frau in der EU, die gaben dann an, in ihrem Leben schon mal physische oder auch sexuelle Gewalt oder halt eben konkrete Androhung von Gewalt erfahren zu haben. Zweiter Punkt ist auch, dass das Zuhause für viele Frauen wirklich einer der gefährlichsten Orte ist. Hier gab 1 von 5 Frauen, also es sind dann so 20%, an, dass sie schon mal physische oder sexuelle Gewalt durch einen Partner oder einer Person aus dem eigenen Haushalt erfahren haben. Und bei der partnerschaftlichen Gewalt betrifft laut der Eurostat-Befragung das fast 17,7% aller Frauen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist auch, dass dieses Ausmaß halt schwerster sexueller Gewalt wirklich erschütternd ist. Also 1 von 6 Frauen im Erwachsenenalter wurde halt, wie gesagt, Opfer schon von sexueller Gewalt, explizit inklusive Vergewaltigung.
Das muss man sich mal vorstellen. 1 von 5 Frauen erfährt Gewalt im eigenen Zuhause, da wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte. Und 1 von 6 erlebt schwerste sexuelle Gewalt. Das ist ein unfassbares Versagen unserer Gesellschaft beim Schutz von Frauen. Aber Amelie, es gab in dieser Studie einen Aspekt, der mich noch sprachloser macht als die puren Opferzahlen. Es ist die Frage, was sind die Folgen dieser Gewalt und wie viele dieser Taten kommen eigentlich ans Licht?
Ja, da sprichst du wirklich die unsichtbare Dimension an, das riesige Dunkelfeld. Und das ist in der Tat das erschütterndste Ergebnis dieser Erhebung. Gewalt gegen Frauen bleibt in den allermeisten Fällen für den Staat und für die Justiz unsichtbar, obwohl die Frauen die Gewalt erleben, im privaten Kreis oft mit einer nahestehenden Person auch darüber sprechen, wird der Vorfall dann doch offiziell nie gemeldet. Nur 1 von 5 betroffenen Frauen, also wirklich diese 20%, wenden sich nach der Gewalterfahrung an ja einen Gesundheits- oder Sozialdienst. Und sage und schreibe nur jede 8. Frau, also 12,5%, machen das aus, zeigen diese Tat dann auch bei der Polizei an. Das bedeutet im Umkehrschluss, 7 von 8 Gewaltopfern tauchen in keiner offiziellen Polizeistatistik auf und tragen das Erlebte allein oder halt auch im Stillen mit sich herum. Wo ich aber auch nochmal zu sagen muss, wenn du heutzutage auch irgendwie zur Polizei gehst und beispielsweise eine Vergewaltigung anzeigen willst, ist traurigerweise ja auch immer noch eine der ersten Fragen, was du anhattest.
Es ist traurig,
ja. Das ist so bodenlos. Also
Und man kennt es ja auch von sich selbst. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das auch schon erlebt und ich habe das auch mit mir selber ausgemacht, bevor ich darüber gesprochen habe.
Ja,
ich bin nicht zur Polizei gegangen.
Ja, weil man halt so doll Angst hat auch vor dem, was irgendwie das für Konsequenzen, also in Anführungszeichen Konsequenzen, ne? Also man denkt halt irgendwie, nein, und dann kriege ich noch mehr Stress und hier und da. Und wenn man so klein gemacht wird halt irgendwie auch, und ich weiß auch nicht, ja, unser Justizsystem muss da auf jeden Fall reformiert werden, weil wenn eine der ersten Fragen immer noch ist, was man anhatte und was man irgendwie selbst halt gemacht hat, damit es in diese Situation kommt, dann ist da irgendwie das ein ganz, ganz gewaltiges Problem.
Da ist ein großer Fehler im System, ja.
Und da, weiß ich nicht, gibt es irgendwie auch keine Entschuldigung für.
Ja, und das, obwohl dann auch nur jede Achte, ne, die zur Polizei geht, das ist halt ein ganz verheerendes Zeugnis. Und ich frage mich, woran das liegt. Warum haben wir denn so viele Frauen? Oder warum haben so viele Frauen offenbar so wenig Vertrauen in die Polizei oder die Justizbehörden? Oder schämen sie sich? Ich weiß es nicht. Also, es kann alles Mögliche sein.
Ich glaube, Scham ist auch, ja, wie gesagt, ein Grund, aber oftmals wird das auch so runtergespielt. Also ich hatte letztens, das habe ich euch erzählt, da war ich in einer Bar und da hat mir auch einer an den Rock hinten gefasst und ich habe halt gleich mich umgedreht zu ihm und habe ihn halt auch wirklich runtergemacht und meinte, ey, das geht hier gar nicht und was fällt dir ein? Also ich war auch richtig, richtig sauer und die Barkeeper haben das mitbekommen und wollten den rausschmeißen, aber die Chefin war halt da und die hat gesagt, ja, ich bin doch hier nicht die Mama von allen, ich kann doch nicht auf alles aufpassen, ja, müsst ihr selbst klären. Also so krank
das
einfach,
ist super traurig.
Das geht gar nicht, also das geht überhaupt nicht und ich muss aber auch mal Applaus geben, trotzdem an ganz, ganz viele andere Lokalitäten, vor allem auch in Rostock, die das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. So, also da gibt es ganz, ganz viele, wo du halt auch wirklich zur Bar gehen kannst und vielleicht auch einfach nur irgendwelche Stichwörter nennen musst und die wissen schon Bescheid. Aber kommen wir nochmal zurück auf dieses Vertrauen auch in die Polizei oder Justizbehörden oder allgemein. Das ist halt so eine Mischung aus verschiedenen systematischen und auch psychologischen Faktoren. Also ja, das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen hat halt auch bei der Vorstellung der Daten irgendwie das auch treffend analysiert und erklärte eben auch, dass Gewalt gegen Frauen tief in gesellschaftlichen Mustern von Kontrolle, Dominanz oder auch struktureller Ungleichheit verwurzelt ist. Und viele Frauen leben halt in einer emotionalen und auch finanziellen oder häuslichen Abhängigkeit vom Täter, besonders auch bei häuslicher Gewalt. Und es gibt oft halt auch diese Angst, dass eine Anzeige alles irgendwie nur noch schlimmer machen würde. Also das haben wir auch schon mal gesagt, ne? Also dass man irgendwie gesagt bekommt, ah, man glaubt dir nicht oder dass die Anzeige dann im Sande verläuft, halt einfach nicht ernst genommen wird. Und leider zeigt die Praxis oft genug, dass Frauen, die sexuelle Gewalt anzeigen, im Verfahren ja so eine sekundäre Viktimisierung erfahren, ne? Also das ist eben genau das. Das beschreibt diesen Vorgang, den wir schon genannt haben, dass die Fragen irgendwie zuerst sind zu ihrem Verhalten, ihrer Kleidung, auch ihrem Alkoholkonsum, als würden sie irgendwie eine Mitschuld tragen. Und da muss ich auch nochmal sagen, so eine Mitschuld, das ist so auch Quatsch. Kannst du dich noch dran erinnern, als ich hier vor ein paar Tagen Post geholt habe, als es noch wärmer war?
Oh ja, du meinst den hübschen Rücken? Der hübsche Rücken kann entzücken?
Ja, und da hatte ich rückenfrei an und hinter mir stand einfach ein Mann. Der stand nur hinter mir. Und ich habe nur die Post rausgeholt, der mir dann auch schon irgendwie Kommentare zu meinem nackten Rücken gemacht hat. Und dass er da ja so gerne hinschauen würde und hier und da. Und ich denke mir so, es ist Sommer. Also ich habe jetzt keinen tiefen Rückenausschnitt gehabt, der mir irgendwie, der sonst was offenbart
und
hat.
Selbst wenn,
ist es immer noch meine Entscheidung, natürlich. Und dann dachte ich mir, wirklich so, ich höre nicht richtig und ich bin einfach nur gegangen und dachte mir so, ekelhaft.
Ja, so war es bei mir jetzt gerade auf dem Festival. Ich habe mich nicht so verhalten können, wie ich mich verhalten wollte. Ich stand da, wollte die Musik genießen und werde auf einmal von rechts von so einem betrunkenen Typen angequatscht und ich lächle noch nett und höflich, um ihn nicht zu provozieren.
Das ist ja auch so ein Ding. Du musst immer daran denken, dass du die nicht provozierst.
Ja, dich nicht so verhalten, denke ich, damit er nicht dies, das, jenes tut, weil ich möchte jetzt einfach keine Eskalation. Also habe ich versucht, ne, deeskalativ mich zu verhalten Und es hat nicht ausgereicht, dass ich nett gelächelt habe und mich wieder der Musik gewidmet hat, hat ihm ausgereicht, um dann dementsprechend ein blödes Kommentar abzugeben, weil er hat sich anscheinend nicht gesehen gefühlt von mir, obwohl das nicht meine Aufgabe ist.
Ja, eben, das ist nicht die Aufgabe einer Frau und ich weiß auch nicht, was so ein penetrantes Verhalten überhaupt soll. Also man sagt ja auch immer so schön, not all men, but always a man und naja.
Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ne, was ja jetzt auch nochmal abgeklärt wurde in der EU, nein heißt nein und auch kein Ja heißt nein. Also das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel im weiteren Verlauf dieses Festivals an einer anderen Stelle einem anderen Mann erklärt, dass ich mich nicht unterhalten möchte, weil ich war ein bisschen fertig und wollte mich einfach mal kurz ausruhen. Denkst du, das wurde akzeptiert?
Nee.
Da wurde sich still neben mich gehockt und in die Luft gestarrt, sodass ich halt aufstehen musste und den Platz verlassen musste, weil ich kurz allein sein wollte. Und das fand ich auch nicht so schön. Und das ist ja auch das, was immer wieder betont wird. Ne? Es gibt ja die erste große EU-weite Erhebung zur Gewalt gegen Frau zeigt, ein Jahrzehnt später stehen wir immer noch exakt vor den gleichen schockierenden Ausmaß an Gewalt. Jede dritte Frau ist betroffen und es hat sich in den 10 Jahren trotz aller Lippenbekenntnisse der Politik fast gar nichts verändert. Sie fordern also völlig zu Recht, dass politische Entscheidungsträger ihre Pflichten gegenüber den Opfern wahrnehmen, und zwar dauerhaft.
Ja, absolut. Und da müssen wir halt auch wirklich eine konsequente, geschlechtsspezifische Perspektive in alle Bereiche bringen, wie Prävention, Hilfsdienste und Behörden. Und als Frau muss man irgendwie dieses feste Vertrauen dann auch haben, dass das System einen schützt und dass das System einen auffängt und auch einem bedingungslos geglaubt wird. Und auch nur so können dann mehr Frauen den Mut finden, dieses Schweigen dann auch zu brechen, weil jede Frau hat das Recht, sicher zu sein und das überall. Und ich finde auch, allgemein gesellschaftlich muss sich das auch ändern, auch unsere Sprache auch. Also wenn ich mir jetzt wirklich ältere Herrschaften anschaue, die einen immer noch Fräulein und sowas auch nennen, ich finde auch sowas, das spielt das alles irgendwie nochmal so weit runter und das darf einfach auch nicht sein.
Absolut korrekt. Aber wenn wir uns diesen EU-weiten Ländervergleich mal kurz anschauen, zeigt sich ja ein auf den ersten Blick bizarres Phänomen. Die Studie hat die Daten ja auf Länderebene aufgeschlüsselt und wenn man sich die Zahlen der Gewalt in Europa ansieht, stolpert man über extreme Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Amelie, nimm uns doch mal bitte ganz kurz mit in die Daten. Welche Länder weisen denn die höchsten Raten auf und welche die niedrigsten?
Ja, das ist eines der am heftigsten auch diskutierten Ergebnisse der Studie. Also laut den Daten gibt es da wirklich signifikante Unterschiede in der Verbreitung von Gewalt gegen Frauen innerhalb der EU. Besonders hoch ist der Anteil der Frauen, die angeben, in ihrem Leben halt schon mal Opfer von physischer und oder sexueller Gewalt geworden zu sein. Gerade in nordeuropäischen Ländern, Dänemark, Finnland, Schweden, wurde diese Statistik auch erhoben, aber auch in Ungarn gibt es hier neuere Grafiken, die gezeigt werden oder gezeigt wurden. Und in älteren Studien, da lag Dänemark beispielsweise mit einer Gewaltrate von 52% auch an der traurigen Spitze. Am anderen Ende der Skala, also mit so einem niedrigen oder den niedrigsten Gewaltraten, finden wir dann Länder im Süden und Osten der EU, namentlich jetzt Bulgarien, Polen, Portugal, Tschechien. Polen verzeichnete in der älteren Studie mit 19% die niedrigste Gewaltrate.
Moment, das muss ich ganz kurz sacken lassen. Die skandinavischen Länder, Schweden, Dänemark, Finnland, die weltweit als absolute Pioniere der Gleichberechtigung gelten, in denen Frauen hochgradig emanzipiert sind und es eine hervorragende soziale Infrastruktur gibt, die haben die höchsten Gewaltraten in Europa. Und Länder, die gesellschaftlich in Genderfragen oft eher traditioneller oder konservativer gelten, belegen die hinteren Plätze. Das ergibt irgendwie auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Nennt man das nicht das sogenannte nordische Paradoxon?
Genau.
Da wären wir wieder.
Das ist das nordische Paradoxon und beschäftigt halt auch Soziologen, Kriminologinnen seit Jahren. Aber die Auflösung dieses Paradoxons, die liegt nicht darin, dass skandinavische Männer per se irgendwie gewalttätiger sind als Männer im Süden oder Osten Europas. Der Schlüssel liegt hier einfach in der Erfassungsmethode und vor allem im gesellschaftlichen Diskurs, im Bewusstsein und in der Enttabuisierung des Themas.
Ah, ich habe eine Idee, aber erklär du uns das doch bitte genauer. Was passiert da ganz genau auf kultureller Ebene?
Ja, also im Wesentlichen gibt es da drei Erklärungsansätze eben für dieses Phänomen. Der erste ist halt eben diese Bereitschaft zur Thematisierung. Also in Ländern mit einem hohen Maß an Gleichberechtigung und einer offenen gesellschaftlichen Debatte wie Skandinavien ist das Bewusstsein dafür, was Gewalt ist, eben auch extrem hoch. Frauen in diesen Ländern kennen ihre Rechte halt auch sehr, sehr, sehr genau und sie schämen sich auch weniger, über das Erlebte zu sprechen. Sie sind kulturell auch eher bereit, in Umfragen offen über ihre Gewalterfahrung auch zu berichten. Und in traditionelleren Gesellschaften ist das Thema Gewalt in der Familie auch beispielsweise oft noch ein massives Tabu. Also die Opfer, die scheuen sich trotz eben Zusicherung absoluter Vertraulichkeit über Begriffe zu sprechen, weil das Thema eben extrem schambehaftet ist oder halt ja als Privatsache gilt. Zum anderen haben wir aber eben auch die Definition von Gewalt, die auch eine sehr große Rolle spielt. Also was definiert eine Frau als Gewalt? In Schweden oder Dänemark wird zum Beispiel eine wiederholte Demütigung, extreme psychische Kontrolle oder auch ein großer Stoß im Streit von der Frau viel eher als geschlechtsspezifische Gewalt wahrgenommen. Und in Ländern, in denen diese Sensibilisierung nicht so weit fortgeschritten ist, da wird eben diese Art von Gewalt oft gar nicht als solches wahrgenommen oder halt irgendwie als normal, als normaler Konflikt in der Beziehung auch abgetan. Und der dritte Punkt ist halt eben auch die Rolle des Staates. Also in fortschrittlicheren Ländern wird Gewalt in der Partnerschaft staatlich verfolgt und gesellschaftlich auch geächtet und eben nicht als Privatproblem behandelt. Und das schafft natürlich auch ein Umfeld, in dem das Sprechen über Gewalt legitimiert ist.
Ah, okay, das bedeutet also vereinfacht, die hohen Zahlen im Norden sind paradoxerweise ein Indikator für ein hohes Problembewusstsein und eine geringere Schamgrenze beim Sprechen über das Thema. Also sprich, die Frauen trauen sich mehr darüber zu reden und die niedrigen Zahlen im Süden und Osten spiegeln in Wirklichkeit das riesige beharrliche Schweigen und eine ungeheure Dunkelziffer wider.
Exakt so ist es. Die Studienautoren, die betonen halt auch ausdrücklich, dass man bei all diesen Zahlen im Hinterkopf auch behalten muss, wie sehr die Dunkelziffer das Bild auch verzerrt. Also ein Land mit niedrigen Zahlen ist nicht automatisch ein sicheres Land für Frauen. Es ist oft nur ein Land, in dem halt eben mehr geschwiegen wird.
Und apropos Ländervergleich, wie würde sich Deutschland da eigentlich einreihen?
Ja, im Grunde genommen liegt Deutschland so im gesamten europäischen Mittelfeld. In der neueren Befragung gaben da 25,6% der Frauen in Deutschland an, eben Opfer von Gewalt geworden zu sein. In einer älteren Studie, da lag der Wert für Deutschland noch bei 35%, was exakt den damaligen EU-Durchschnitt auch entsprach. Wir sehen also, auch in Deutschland ist Gewalt extrem weit verbreitet. Also jede vierte bis jede dritte Frau ist betroffen. Und das bringt uns auch direkt zum hochaktuellen Schwerpunkt unseres heutigen Gesprächs, denn wie sieht diese Gewalt in Deutschland denn überhaupt konkret aus, wenn wir uns die Zahlen der Kriminalstatistik mal ansehen?
Okay, da würden wir nun zu einem der Meilensteine in der Erfassung dieses Problems in Deutschland kommen. Am 19. November 2024 stellten Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesfrauenministerin Lisa Paus zusammen mit dem Vizepräsidenten des Bundeskriminalamts Michael Kretschmer ein historisches Dokument vor. Es ist das allererste Bundeslagebild mit dem Titel Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Warum ist dieses Lagebild so historisch? Gab es bisher keine Zahlen dazu?
Also natürlich gab es irgendwie polizeiliche Kriminalstatistik und auch das Lagebild zu Partnerschaftsgewalt, aber diese neuen Lagebilder oder dieses neue Lagebild ist halt eben ein Meilenstein, weil es zum ersten Mal Daten aus ja verschiedenen Quellen auch zusammenführt, um ein ungeschöntes und realistisches Bild auch zu zeichnen. Also es erfasst Straftaten, die Frauen und Mädchen treffen, weil sie eben Frauen und Mädchen sind. Und dieses Lagebild deckt alles ab, also von schwersten Gewalttaten über digitale Gewalt bis hin zu politisch motivierter Frauenfeindlichkeit, das gibt es ja auch. Und es liefert uns natürlich auch die harten und polizeilich registrierten Zahlen für das Jahr, da im Jahr ja 2023. Und die Zahlen, die sind absolut erschreckend. In fast allen Bereichen sehen wir einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Okay, für das Jahr 2023 wollen wir da einmal Stück für Stück die Zahlen des BKA-Lagebildes durchgehen und anfangen würde ich gern mit den extremsten, mit dem extremsten Bereich, den Tötungsdelikten, den Femiziden. Was sagt das Lagebild dazu?
Ja, die Zahlen zu den Femiziden in Deutschland, die sind unerträglich. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 938 Frauen und Mädchen Opfer von versuchten oder halt eben vollendeten Tötungsdelikten. Und das ist ein Anstieg von 1% im Vergleich zum Vorjahr, wo es 929 Opfer waren. Und ja, weibliche Opfer machen halt fast ein Drittel aller Opfer von Tötungsdelikten in Deutschland aus. Und wenn wir uns ansehen, wo diese Taten geschehen, sehen wir eine extreme Konzentration. Bei Tötungsdelikten in partnerschaftlichen Beziehungen liegt der Anteil weiblicher Opfer bei sage und schreibe 80,6% auch.
80,6% aller Opfer von Partnertötungen sind Frauen. Das zeigt uns unmissverständlich, dass das eigene Beziehungsnetzwerk für Frauen der statistisch gefährlichste Lebensort ist. Wie viele Frauen wurden tatsächlich getötet, wenn ich das mal so fragen darf? Also nicht nur versucht, sondern vollendet, so schwer mir die Frage fällt.
Im Jahr 2023 in Deutschland waren das 360 Mädchen und Frauen, die halt eben Opfer vollendeter Tötungsdelikte waren. Und wenn wir das herunterbrechen, bedeutet das, in Deutschland wird fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen getötet, einfach nur, weil sie weiblich ist.
Fast jeden Tag ein vollendeter Femizid. Das ist eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das passiert mitten unter uns in unserer Nachbarschaft. Ja, und wie sieht's bei den Sexualstraftaten aus? Das BKA erfasst diese Delikte ja auch ganz genau.
Ja, auch hier sehen wir eine dramatische Entwicklung. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 52.330 Frauen und Mädchen Opfer von Sexualstraftaten. Und das ist ein massiver Anstieg um 6,2% im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49.284 registrierte Opfer erfasst wurden. Und das Erschreckendste ist, über die Hälfte der Opfer von Sexualstraftaten war unter 18 Jahre alt. Und wenn wir das jetzt auch wieder auf einen Tag herunterbrechen, bedeutet das, jeden Tag werden in Deutschland mehr als 140 Frauen und Mädchen Opfer einer Sexualstraftat. Und das werden wir alle auch irgendwie schon erlebt haben, ne? Du hast ja auch irgendwie, also du bist ja Mutter, das ist ja bestimmt auch irgendwie eine Angst, die du da jeden Tag auch hast. Und ich habe es auch schon erlebt, dass junge Mädchen vielleicht auch schon arbeiten wollen neben der Schule, die 16, 17 sind und oftmals in der Bar auch aushelfen und da wirklich von älteren Männern, die hätten auch schon die Großväter sein können, so sexuell belästigt wurden, einfach weil die irgendwie in ihrem Bild junge Frauen so sexualisieren. Und gerade junge Frauen wissen ja noch gar nicht, damit auch umzugehen. Also erschreckend.
Absolut richtig, ja. Und du sagst es, ne? Ich bin Mutter. Ich habe, meine Tochter ist jetzt 14 Jahre, also absolut auch das Alter, wo solche Thematiken ja bei uns zu Hause auch an der Tagesordnung teilweise sind. Ne? Da geht's dann darum, was sie anziehen möchte. Da möchte ich ihr nichts vorschreiben, um Gottes Willen. Ich möchte, dass sie anzieht, was sie will und dass sie sich zeigt, wie sie möchte. Aber wir haben da tatsächlich auch schon unsere Probleme gehabt im Umfeld, ja. Und ich muss jetzt aber immer noch an diese Zahl denken, ne? Jeden Tag 140 Opfer und die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Das ist traurig und eine richtige eigene Krise im Land, finde ich. Und deswegen würde ich gerne einmal über die häusliche Gewalt sprechen. Du sagtest doch vorhin, dass zu Hause ist der gefährlichste Ort. Was sagt die deutsche Statistik dazu?
Ja, also da zeigt das Lagebild, dass Frauen und Mädchen mit 70,5% die absolute Mehrheit der Opfer von häuslicher Gewalt sind. Auch hier im Jahr 2023 stieg die Zahl der weiblichen Opfer in diesem Bereich um 5,6% auf, ja, die schwindelerregende Zahl von 180.715 registrierten Opfern. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 171.076 Opfer. Und wenn wir das im Detail irgendwie mal versuchen aufzudröseln, unterscheidet das BKA da wirklich zwischen Partnerschaftsgewalt und innerfamiliärer Gewalt. Also bei der Partnerschaftsgewalt, da ist der Frauenanteil mit 79,2% wesentlich höher als jetzt bei der innerfamiliären Gewalt. Da liegt er bei 54%. Und Nancy Faeser hatte da auch noch eine weitere leicht verständliche, aber auch schockierende Metrik genannt. Alle 3 Minuten wird eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland Opfer von Gewalt.
Alle 3 Minuten. Das ist krass. Also während wir hier sitzen und unsere Podcast-Folge aufnehmen, werden in Deutschland mehrere Frauen in den eigenen 4 Wänden misshandelt oder eingesperrt. Wow. Das ist krass. Amelie, du hast vorhin auch das Thema der digitalen Gewalt angesprochen. Wie spiegelt sich das in den BKA-Zahlen wider?
Hier sehen wir prozentual den zweithöchsten Anstieg. Über 17.193 Frauen und Mädchen wurden 2023 Opfer von digitaler Gewalt, wie zum Beispiel Cyberstalking oder anderen Straftaten über soziale Medien. Und ich muss dazu auch mal sagen, das geht unglaublich schnell. Ich habe sowas in der Art auch schon mal erlebt, nicht so extrem, aber letztes Jahr jemanden kennengelernt und das war aber auch nicht Flirten oder irgendwas von meiner Seite aus, sondern einfach nur, man hat sich mal unterhalten. Dieser Mann wusste tatsächlich nur, wie alt ich bin und mein Vornamen. Mehr wusste der nicht. Und der hat irgendwie rausgefunden, wo ich arbeite. Und da werde ich mich noch dran erinnern, das war letztes Jahr im Mai, oder war es April? Nee, Mai, es war Anfang Mai. Und ich hatte schon Feierabend gemacht und Mandy ruft mich an und sagt so, oder schreibt mir, können wir kurz mal telefonieren, auch FaceTime? Und ich war so, hä? Also Mandy ist unsere Chefin. Und dann sagt sie, ja, hier kam gerade was für dich. Und dann wurden mir Blumen geliefert von Fleurop und ich, da war auch eine Karte dabei und ich meinte so, mach mal auf, so, keine Ahnung von wem die ist. Ich dachte so,
klingt erstmal schön.
Ja, ich dachte mir erstmal total schön. Freunde oder so, keine Ahnung, irgendwer wollte mir eine Freude machen. Und dann war das eben von diesem Mann. Das war von diesem Mann. Und ich fand das so unheimlich und ich war erstmal so, was mache ich jetzt so? Ich habe dem dann irgendwann auch ganz eindeutig zu verstehen gegeben, dass das wirklich eine komplette Grenzüberschreitung war, was er da gerade gemacht hat und ich das absolut nicht in Ordnung finde.
Daran sieht man das wieder, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mann hat wahrscheinlich einfach versucht, dir eine Freude zu machen und fand seine Idee wahrscheinlich total toll, da jetzt irgendwie für dich da zu sein. Genauso ja wahrscheinlich auch der Typ, der sich da mit mir auf dem Festival unterhalten wollte. Ne, die denken sich ja nicht wirklich was dabei. Die wissen gar nicht, was die bei uns Frauen und oder Mädchen und Jugendlichen Frauen, was die da wortwörtlich mit anrichten mit ihrem Verhalten. Die denken sich nichts dabei, denken, das ist nett. Aber nein, Jungs. Es ist grenzüberschreitend und es darf halt nicht sein. Und
ja, und warum ich das eben erzähle, ich habe mit diesem Mann über Instagram kommuniziert, also der hatte mich da angeschrieben, ich habe ihm nicht mal irgendwie gefolgt oder irgendwas so und dadurch wusste er halt einfach auch meinen Namen zum Beispiel. Und ich poste da nichts irgendwie Arbeitsbezogenes oder sonst groß was. War schon auf jeden Fall doll, also und mein Profil ist sonst auch privat, ne? Also
okay, zurück zum Thema. Ich wollte doch noch mal ganz kurz was zu den BKA-Zahlen wissen. Wie spiegelt sich das noch mal wieder?
Ja, was wir dazu noch irgendwie sagen können, ist halt, dass man natürlich da auch von einem Dunkelfeld ausgehen muss. Also die tatsächlichen Zahlen, die ich jetzt eben da auch schon genannt hatte, die dürften um ein Vielfaches höher liegen, da irgendwie viele digitale Delikte erst gar nicht zur Anzeige gebracht werden.
Gibt es noch andere Bereiche im Lagebild, die uns Sorgen machen sollten oder die stark ansteigen?
Ja, ich hatte es einmal schon nur ganz kurz genannt, nämlich politisch motivierte Kriminalität mit frauenfeindlichen Hintergrund. Da verzeichnen wir prozentual gesehen tatsächlich auch den absolut höchsten Anstieg. Hier wurden im Jahr 2023 insgesamt 322 Straftaten erfasst und das macht einen Anstieg von 56,3% zum Vorjahr aus, wo wir noch 206 Fälle hatten. Und das zeigt, dass eben frauenfeindlicher Hass oft politisch motiviert ist und im Netz sowie auf der Straße immer aggressiver auch eskaliert und auch beim Menschenhandel beispielsweise zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Zuhälterei oder auch der erzwungenen Prostitution steigen die Zahlen an. 591 Frauen und Mädchen wurden 2023 Opfer. Das ist ein Anstieg um 6,9%. Also ja, fast ein Drittel dieser Opfer, 31,5%, die waren unter 21 Jahre alt.
Wenn wir uns diese breite Palette an Gewalt ansehen, von Femiziden über Sexualstraftaten, häusliche Gewalt bis hin zu Cyberstalking und Menschenhandel, dann drängt sich natürlich die Frage nach den Tätern auf. Wer sind die Täter laut diesem Lagebild? Aus welchen Gründen entstehen diese Taten? Und oft wird in den politischen Debatten ja sehr schnell über die Nationalität oder Herkunft der Täter spekuliert. Was sagt die Kriminalstatistik des BKA ganz nüchtern dazu?
Ja, hier liefert das Lagebild ein sehr klares und auch empirisches Bild, das mit vielen Vorurteilen auch aufräumt. Die Daten zeigen unmissverständlich, die weitaus größte Zahl der Opfer und auch der Tatverdächtigen in all diesen Bereichen hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Gewalt gegen Frauen ist kein importiertes Problem, wie es manchmal in bestimmten Narrativen auch dargestellt wird. Und ja, es ist ein tief sitzendes gesamtgesellschaftliches Problem, das sich durch alle Schichten, alle Bildungsgrade und auch Milieus zieht. Die einzige Fallgruppe, in der der Anteil an nicht-deutschen Staatsangehörigen sowohl bei den Opfern als auch bei den Tatverdächtigen statistisch erhöht ist, ist der Bereich des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Aber für die klassischen Bereiche wie häusliche Gewalt, Sexualdelikte und Femizide gilt, der Täter ist im Regelfall deutsch.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal so aufgeschlüsselt hast, weil mich persönlich, sage ich da an der Stelle ganz bewusst, macht das immer sehr wütend, wenn dann die Medien eben da ein Bild erschaffen wollen, wie du schon sagst, dass das Problem importiert sein sollte.
Ich muss auch dazu sagen, immer wenn mir irgendwie mal was vorgekommen ist, wie jetzt beispielsweise, dass der eine mir da einen Rock gefasst hat und so, wir reden hier, es waren immer deutsche Männer. Und ich persönlich kann auch nur von mir sprechen. Ich habe da auch mehr Angst, wenn ich irgendwie an einer Gruppe Männer vorbeigehe, wo ich weiß, das sind so diese klassisch deutschen hier und da. Also tatsächlich habe ich mehr Angst vor denen.
Ja, also ich kann jetzt nicht immer sagen, ob es Deutsche waren, weil oft haben sie so doll gelallt, dass man nicht mehr verstehen konnte, woher sie kamen. Ja. Aber ich will jetzt mal kurz oberflächlich sagen, sie sahen auf jeden Fall, ne, deutsch aus. Und bin ehrlich, ich hatte mit denen die meisten Probleme.
Nee, sag.
Ach so. Die sahen auf jeden Fall für mich alle deutsch aus. Und ich hatte auch ja mit Männern deutscher Herkunft mehr Probleme als vielleicht, sag ich mal, mit Männern anderer Herkunft. Da habe ich nämlich ganz im Gegenteil sehr, sehr gute.
Ja, ich nämlich auch. Da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sehr respektvoll.
Die auch geholfen haben, alles Mögliche. Ich kann ja mal sagen, wo ich mich auch unglaublich unwohl gefühlt habe, war beispielsweise auch beim Fußball, wenn ich mal zum Fußball gegangen bin. Aber das würde nochmal ein ganz neues Feld aufmachen. Gerade wenn das Spiel vorbei ist und man will einfach nur gehen. Ich weiß nicht, ich wäre reich, wenn ich für jeden Spruch irgendwie einen Euro bekommen hätte.
Oh ja, ich auch. Ich wohne ja dort in der Nähe und habe das Glück, dass ich manchmal, wenn ich dann nicht auf die Zeiten achte, zur Spielzeit oder Vorspielzeit einkaufen gehe. Und da sind sie dann wirklich alle unten. Also jeder zweite Briefkasten wird bepinkelt und jeder zweite Schritt von mir kommentiert. Also ist immer sehr unangenehm. Und deswegen, ich finde, das sind erdrückende Zahlen ja auch. Und Amelie, das macht uns traurig und wütend. Ich merke es ja. Aber wir wollen die Hörerinnen und Hörer nicht in dieser Ohnmacht entlassen. Das, nein, auf gar keinen Fall. Deswegen würde ich gern darüber sprechen, was getan wird und vor allem, was getan werden muss. Welche rechtlichen und politischen Instrumente gibt es auf nationaler und europäischer Ebene, um diesen Missstand endlich zu beenden?
Ja, ein ganz zentrales Instrument auf europäischer Ebene ist die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und verpflichtet halt die Unterzeichnerstaaten zu weitreichenden Maßnahmen, also von der Prävention über Opferschutz hin bis hin zur systematischen Erhebung und Verwaltung von vergleichbaren Daten, was Deutschland ja auch nun mit diesem ersten BKA-Lagebild auch umsetzt.
Und was passiert konkret in der deutschen Bundespolitik? Die Ministerin Faeser und Paus haben bei der Vorstellung des Lagebilds ja auch Forderungen erhoben und Gesetzesentwürfe besprochen.
Ja, richtig. Also da wurde eine härtere Gangart auch gegen die Täter irgendwie gefordert. Also neben härteren Strafen wird da auf zwei konkrete präventive Instrumente gesetzt. Erstens werden verpflichtende Antigewalttrainings für Täter gefordert und zweitens auch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln. mit dem Ziel eben, dass Täter ihr Verhalten tatsächlich ändern und auch verhindert wird, dass sie sich bei den betroffenen Frauen unbemerkt wieder nähern. Denn ja, oft nützen Näherungsverbote auf dem bloßen Papier nichts, wenn sie nicht effektiv auch überwacht werden.
Das klingt nach einem sehr sinnvollen technischen Schutz. Aber wie sieht es mit der Unterstützung für die Opfer aus? Wie sieht es, wie steht es um Frauenhäuser und Beratungsstellen? Da hören wir ja seit Jahren, dass die Plätze hinten und vorne nicht reichen.
Genau, an dieser Schnittstelle setzt Bundesfrauenministerin Lisa Paus an. Sie kämpft seit langem auch für das Gewalthilfegesetz mit dem Argument eben, Frauen, die bedroht sind und Schutz suchen, brauchen keine theoretischen Debatten, sondern halt eben schnellen und niedrigschwelligen Schutz und auch sofortige Beratung. Und dieses Gewalthilfegesetz soll einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen halt eben verankern. Und dieser Rechtsanspruch, der muss mit einem massiven Ausbau der Infrastruktur auch einhergehen. Also heißt mehr Frauenhäuser, mehr Beratungsstellen und auch mehr Fachberatung. Dieser Entwurf, der wurde intensiv mit den Ländern und auch Kommunen am Tisch irgendwie verhandelt. Und da wurde auch stark an alle demokratischen Kräfte im Bundestag appelliert, dieses Gesetz dann halt auch zu verabschieden, weil es im wahrsten Sinne des Wortes eben auch Leben retten kann.
Es ist im Grunde beschämend, dass wir im 21. Jahrhundert überhaupt noch über so einen Rechtsanspruch debattieren müssen. Aber bis diese großen politischen Räder ineinander greifen, was können Frauen sofort tun, wenn sie sich in einer bedrohlichen Situation befinden? Welche niedrigschwelligen Hilfsangebote gibt es in Deutschland, die man sofort und ohne bürokratische Hürden erreichen kann?
Also da gibt es zwei ganz zentrale und extreme wichtige Anlaufstellen, die jede und jeder von uns kennen sollte, sei es, weil man selbst betroffen ist oder weil man im Freundeskreis, in der Familie oder Nachbarschaft etwas beobachtet. Zum einen haben wir das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das ist ein bundesweites, kostenloses, barrierefreies und auch auf Wunsch komplett anonymes Beratungsangebot. 365 Tage im Jahr rund um die Uhr unter der Telefonnummer 116016 erreichbar. Das Besondere ist, die Beratung wird nicht nur auf Deutsch, sondern auch in 18 Fremdsprachen angeboten. Also wer Unterstützung sucht, kann dort anrufen, ohne Angst haben zu müssen, nicht auch verstanden zu werden oder dass die Nummer auf der Telefonrechnung irgendwie auftaucht. Und die dazugehörige Website lautet www.hilfetelefon.de. Zum Zweiten haben wir auch die App des Vereins Gewaltfrei in die Zukunft e.V. für Frauen, bei denen irgendwie das Telefonieren in der Wohnung vielleicht zu gefährlich ist, weil der Partner im Nebenzimmer ist, bietet diese App dann zum Beispiel auch einen extrem diskreten und auch niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und Hilfsangeboten an und dient quasi als digitale Brücke in das bestehende Hilfsnetzwerk. Und hier findet man weitere Informationen unter www.gewaltfrei-in-die-zukunft.de.
Okay, die Nummer 116016, lasst uns die bitte alle im Handy abspeichern, kann nicht schaden. Sie kann Leben retten und für Kinder und Jugendliche, die häusliche Gewalt in ihren Familien miterleben oder sogar selbst davon betroffen sind, gibt es ja auch ein spezielles Angebot.
Ja, und die Initiative des Vereins BIG e.V. Mit der Seite www.gewalt-ist-nie-okay.de, die gibt's auch nochmal, da können wir nochmal drauf hinverweisen, denn häusliche Gewalt betrifft auch Kinder immer, selbst wenn sie nur Zeugen sind. Und das ist eine kindgerechte Seite, da finden junge Menschen halt auch verständliche Informationen und sichere Hilfewege. Und was ich noch habe, das habe ich letztens nämlich gefunden, es gibt auch eine App fürs Handy, die heißt, jetzt muss ich mal nachschauen, laut.jetzt, kann man sich runterladen und dann kann man das auch in seiner Stadt sehen. Da kann man nämlich auch eintragen, okay, was ist so in meiner Nähe passiert? In den letzten 30 Tagen kann man da so ranzoomen, ich mache das mal hier nebenbei jetzt für Rostock, kann man das eintragen und sieht, was ist in den letzten 30 Tagen wo passiert. Das kann man ganz anonym hier eintragen und ich zeig's dir mal, Jen, das war nur in den letzten 30 Tagen und ich bin jetzt nur Stadtmitte.
Okay.
Alles, was wir hier jetzt so, da sieht man dann halt so rot-gelb leuchtende Punkte. Und da kann man dann halt auch direkt draufgehen. Da sieht man, am neuen Markt direkt ist auch mehr passiert oder auch am Strande und hier und da. Das kann einfach sein, auch schon, wenn man sich nur unsicher gefühlt hat, das kann man auch angeben, weil irgendwie komische Leute, komische Männer da waren oder man wirklich eher beleidigt wurde oder ja, alles Mögliche. Da gibt es verschiedene Sachen, die man angeben kann. Ja.
Geht damit auf jeden Fall sorgsam um. Na, das kann einfach ja Menschen helfen, vielleicht sogar ein Leben retten, aber natürlich eben auch viel kaputt machen. Deswegen seid immer ehrlich und aufrichtig, ganz wichtig. Und ja, zusammengefasst haben wir heute ja über die tiefen, dunklen Abgründe unserer Gesellschaft gesprochen. Nochmal gesagt, jede dritte Frau in der EU hat Gewalt erfahren. Nur jede achte zeigt sie bei der Polizei an. In Deutschland wird fast jeden Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet und die digitale Gewalt im Netz nimmt zu. Es sind Zahlen, die wehtun, ja, ich weiß, aber sie lehren uns eines, wir dürfen nicht mehr wegsehen. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ganz genau. Und es geht halt auch um Wachsamkeit. Es geht darum, dass wir im Alltag hinhören, dass wir unserem Gefühl vertrauen, dass wir nicht wegschauen und auch aktiv unterstützen. Und vor allem, dass wir als Gesellschaft den Tätern signalisieren, okay, wir dulden das nicht. Null Toleranz für Gewalt und Hass gegen Frauen, weder im analogen noch im digitalen Raum.
Ach, Amelie, das war jetzt echt eine sehr intensive Folge von uns, ne? Von Götterfunken. Wir hoffen, wir konnten euch die Augen für dieses drängende Thema öffnen und die Datenkomplexität ein bisschen verständlicher machen.
Ja, teilt diese Folge gerne, um auch eben mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Speichert die Nummer 116016 ab und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, würde ich schon mal sagen.
Würde ich auch fast sagen, aber wir haben ja noch unsere Grüße vergessen.
Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern Grüße bei dieser Folge machbar sind. Ja, ich würde alle starke Frauen grüßen.
Alle Frauen.
Ja, na, alle Frauen sind auch stark.
So. Also ich grüße vor allen Dingen alle Frauen, die sowas schon mal erlebt haben, mitbekommen haben, das durchstanden haben und oder sich dafür einsetzen. Habt den Mut, teilt euch mit, ihr seid nicht alleine, ihr habt es an den Zahlen gehört. Und mein Gruß geht genauso raus an alle Männer, die sich auch dafür einsetzen, die Frauen beschützen und vielleicht sich auch jetzt in der Folge selber dabei erwischt haben, mal irgendwie grenzüberschreitendes Verhalten oder auch noch mehr an den Tag gelegt zu haben. Vielleicht denkt ihr da in Zukunft ein bisschen drüber nach, auch wenn ihr es vielleicht nicht böse oder witzig meint. Ihr macht damit was bei uns Frauen und das ist wichtig, dass da jeder mal in sich geht. Und ja, das wäre mein Gruß.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Macht's gut.
Bis zur nächsten Folge.